Vor vielen Jahren war ein Missionar mit seinem Team unterwegs in den Dschungel. Und es ging nach Papua-Neuguinea. Und da war ein bestimmter Stamm, der erreicht werden sollte. Und dieses Team, bestehend aus Ärzten, Doktoren, Bibelarbeitern und Lehrern, hatte ja eine besondere Strategie ausgedacht. Man wollte erstmal das Vertrauen der einheimischen Bevölkerung gewinnen. Also versuchte man dort irgendwie über die Ärzte, über die Medizin heranzukommen an das Volk. Man hat auch versucht, kleine Schulen einzurichten. Aber der Häuptling dort von diesem Stamm aus Papua-Neuguinea, sein Name war Estimo, er sagte: Moment mal, hier passiert irgendetwas. Ich erkenne die Strategie dieser Missionare. Die wollen uns ihren Gott aufzwingen. Wir wollen nichts mit ihrem Gott zu tun haben. Ihre Medizin, das nehmen wir gerne. Auch die Lehrkräfte, die können wir hier gut gebrauchen, aber wir wollen nichts von diesem Gott wissen. So ging dieser Häuptling Estimo ganz zielbewusst auf den Missionar zu, auf den Leiter des Missionarwerkes und sagte: Ja, ihr könnt hier uns dienen, aber euren Gott werden wir niemals annehmen. Und wenn ihr versucht, uns zu bekehren, dann seid ihr ganz schnell wieder hier draußen. Einige Wochen später ging Estimo, es war sabbatsmorgens, zu seinen Viehherden. Estimo war sehr reich, er hatte viele Bullen, die dort draußen irgendwo auf einer Lichtung im Dschungel waren. Und so ging er diesen langen Weg vorbei an diesen Dschungelriesen, diesen großen Bäumen. Und es war früh morgens und er öffnete das erste Gatter und er sah, dass auf seinem Weg zum zweiten Gatter ein großer Bulle stand. Das war sein Bulle. Und Estimo versuchte, diesen Bullen zur Seite zu schieben, aber der Bulle rührte sich nicht. Er blieb einfach wie angewurzelt stehen. Und Estimo nahm seinen Stock und schlug auf den Bullen ein, aber der Bulle bewegte sich nicht, blieb einfach starr stehen. Auf einmal passierte etwas Unglaubliches. Der Bulle schaute ihn an, öffnete seinen Mund und seine Lippen fingen an, sich zu bewegen. Und er sprach zu Estimo: Estimo, was machst du heute hier? Heute ist ein heiliger Tag. Und Estimo, er schaute auf dieses Tier, auf diesen Bullen und sagte: Wie, du redest mit mir? Geh weg, ich muss hier durch. Moment, du redest mit mir? Irgendwas stimmt hier nicht. Ist da ein Teufel in dir, ein Dämon? Und Estimo, er hörte wieder, wie der Bulle zu ihm sprach: Estimo, heute ist der Tag des Herrn, heute ist der Sabbat. Nicht der Teufel, sondern ich, Jesus, spreche zu dir. Geh nach Hause, besorg dir eine Bibel, lese Jeremia Kapitel 1, Vers 5 und fang an, den Sabbat zu heiligen. Und Estimo ging nach Hause, er lud diesen Missionar ein, er bekam die Bibel und er fing an, den Sabbat zu heiligen. Durch dieses Wunder öffnete der Stamm sich dem Evangelium und heute gibt es dort, genau dort in Papua-Neuguinea, eine Adventgemeinde. Warum? Weil Gott ein Wunder getan hat. Ich möchte euch zu Anfang eine Frage stellen. Wer von euch glaubt, dass Gott diesen Missionar und sein Team berufen hat, diese Arbeit zu tun? Wer glaubt das? Wer glaubt, dass dieser Missionar berufen war von Gott? Eigentlich alle, oder? Weil Gott hier ein Wunder gegeben hat und so die Türen sich geöffnet haben für das Evangelium und damit dieser Missionar diesen Stamm erreichen konnte. Heute wollen wir uns in der Bibel zwei Beispiele anschauen, wie Gott Menschen beruft, wie Menschen reagieren. Zwei Beispiele, wie Gott Menschen beruft, etwas zu tun und wie die Menschen darauf reagieren. Wir fangen an mit dem ersten Beispiel und da gehen wir in das Buch Jeremia. Jeremia Kapitel 1, dort lesen wir ab Vers 4. Jeremia Kapitel 1 ab Vers 4, wie beruft Gott Menschen? Jeremia Kapitel 1 ab Vers 4. Und hier lesen wir, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sprach ich: Ach, Herr, Herr, siehe doch, ich kann nicht reden, ich bin zu jung. Aber der Herr sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen zu allen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Vers 8, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr rührte meinen Mund an, er streckte seine Hand aus, und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinem Mund. Hier lesen wir, wie Gott einen Propheten beruft. Wer wird hier berufen? Jeremia. Und wenn wir noch einmal in die Zeit zurückgehen, damals, da können wir erkennen, dass es nicht einfach war, ein Prophet zu sein. Im Volk Israel, das Volk war damals abgefallen, hat andere fremde Götter angebetet. Und da sagt Gott zu einem jungen Menschen, zu Jeremia, zu einem Jugendlichen, Jeremia, geh und fang an zu predigen. Und Jeremia, was sagt er? Wie ist seine Reaktion? Herr Jesus, ich bin was? Zu jung. Ich tauge nicht zu predigen. Aber Gott sagt, Moment, ich lege dir meine Worte in deinen Mund und ich werde bei dir sein. Fürchte dich nicht. Jeremia schaut auf sich selber und er sagt, Gott, ich kann es nicht tun, ich bin zu jung. Aber Gott sagt, wenn ich dich berufe, werde ich dich auch befähigen. Da gab es einen alten Mann, einen Opa, schon über 70, 80 Jahre alt. Und irgendwie spürte dieser Opa eine Berufung. Er wusste, dass Gott etwas Besonderes mit ihm vorhatte. Aber der Opa, er wusste nicht, was er für Gott tun sollte. Und dann sprach Gott zu ihm. Er sagte zu ihm, geh nach Afrika und halte eine Evangelisation. Geh nach Afrika, da gibt es eine Organisation von der Adventgemeinde und halte öffentliche Vorträge. Und der Opa sagte, Gott, ich habe nicht die Talente dazu, ich kann nicht öffentlich reden, ich kann nicht predigen, ich habe das noch niemals gemacht und jetzt soll ich nach Afrika gehen. Aber Gott sagte, geh und ich werde bei dir sein. Und der Opa ging nach Afrika, nach Kenia und hielt dort eine Evangelisation. Und der Opa war nicht so groß, er war ziemlich klein, er hatte sein Skript und er konnte so gerade eben übers Podium schauen. Die Leute konnten nur seine Augen erkennen und er las einfach nur von seinem Skript ab. Mehr tat er nicht. Das jeden Abend aufs Neue. Was denkt ihr, wie viele Menschen sind gekommen den ersten Abend? Ja, es waren schon ein paar hundert Menschen. In Afrika, wenn man da öffentliche Vorträge macht, da kommen die Menschen. Und am nächsten Abend hat der Opa wieder ganz einfach aus dem Wort Gottes gepredigt, abgelesen. Und es waren auf einmal über 1000 Menschen da. Die Menschen kamen in Massen. Am fünften, sechsten Abend waren dort 5000 Menschen. Und am letzten Abend, als die Vortragsreihe vorüber war, nach 2 Wochen, kamen 21.000 Menschen, nur um diesen Opa zu hören, der vom Wort Gottes vorlas. Wenn Gott jemand beruft, dann befähigt er auch den Menschen. Gehen wir zum zweiten biblischen Beispiel. In das Buch Mose, 2. Mose, Kapitel 3, und dort lesen wir ab Vers 9. 2. Mose, Kapitel 3, ab Vers 9. 2. Mose 3, ab Vers 9. Und hier lesen wir, wie Gott Mose beruft. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mir gekommen, und ich habe auch ihr Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Vers 13. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels sage und komme und sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Hier beruft Gott wen? Mose. Und wieder steht Mose vor einer riesigen steht ein Mensch, der berufen wird vor einer riesigen Aufgabe. Mose soll was tun? Er soll zum Pharao gehen. Der Pharao war damals der Big Boss, der mächtigste Herrscher zu der damaligen Zeit. Und er soll dort hingehen und sagen, lass mein Volk ziehen. Und wie ist die Reaktion hier von Mose auf die Berufung Gottes? Was lesen wir? Was sagt Mose? Gott beruft ihn und Mose sagt, erstens, was ist sein Gegenargument? Wer bin ich? Wer bin ich? Wenn ich zum Pharao gehe, wer bin ich? Der Pharao wird mich gleich wieder rauswerfen. Ich bin doch ein Niemand. Und dann, welches Gegenargument bringt Mose noch hervor? Er sagt, schau mal Gott, wenn ich zu meinem eigenen Volk gehen werde, zu den Führern meines Volkes, die werden mir auch nicht glauben. Die werden fragen, woher kommst du, wer bist du, wer hat dich gesandt? Und wir sehen hier im Kapitel 3, da ist so ein Dialog zwischen Gott und Mose. Gott beruft und Mose sagt, ich kann nicht, weil. Gott beruft wieder und Mose sagt, ich kann nicht, weil. Und dann sagt Gott schließlich, okay Mose, ich gebe dir 3 Zeichen mit auf dem Weg. Wir erinnern uns, das erste Zeichen, was passierte mit dem Stab? Der Stab wurde zur Schlange. Was passierte mit der Hand? Sie wurde aussätzig. Was passierte mit dem Wasser, das Mose berührte, mit dem Stab? Es wurde zu Blut. Also Gott rüstet hier Mose mit 3 Zeichen aus, mit 3 übernatürlichen Wundern. Aber dennoch sagt Mose, nein, ich kann nicht, ich will nicht. Wir lesen das hier in Kapitel 3. Und dann ganz am Ende sagt Mose, sende doch einfach jemand anders. Ich kann einfach nicht reden. Und hier hat Gott wieder eine Vorkehrung getroffen. Und er sagt, dein Bruder Aaron wird kommen. Er wird dir helfen. Mose, und wir wiederholen das noch einmal, konzentriert sich auf sich selber. Er legt den Fokus auf sich. Aber Gott sagt, Mose, ich habe dich berufen und deswegen werde ich dich auch befähigen. Jetzt ist die Frage, sind wir heute auch berufen? Haben wir heute einen besonderen Auftrag zu erfüllen? Wer von euch glaubt, dass er berufen ist? Darf ich das mal sehen? Wer glaubt, er ist berufen, etwas Besonderes zu tun? Okay, 1, 2, 3, 5, 6 Leute. Ich frag mal, okay, ganz vorsichtig. Was meinst du, was ist deine Berufung?
Ja, ich möchte gern mit Kindern, also ich fühle mich berufen, mit Kindern von Gott zu erzählen.
Dankeschön. Ich frage mal meine Frau.
Ich fühle mich berufen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen.
Okay, dann war hier in der letzten Reihe auch noch eine Meldung.
Ich fühle mich berufen, der Gemeinde oder Gottes Gemeinde irgendwie zu dienen, wie auch immer.
Also ich fasse mal zusammen. Hier haben 3 Menschen gesagt, dass sie sich berufen fühlen, für Gott zu arbeiten. Ja, einmal im Bereich mit Kindern, im Bereich in der Gemeinde oder generell das Evangelium zu verkündigen. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die wir uns heute stellen sollen. Sind wir berufen? Sind wir als Gemeinde Gottes berufen, heute einen besonderen Auftrag zu erfüllen? Und ich möchte die Antwort heute aus der Bibel nehmen. Und ich möchte euch bitten, dass wir gemeinsam Matthäus 28, Vers 18 bis 20 aufschlagen. Jetzt wisst ihr schon, ja, ich weiß, was er sagen möchte. Jetzt ist die Antwort ja klar, den Text kennen wir auswendig, Matthäus 28, die Verse 18 bis 20 und wir können nach Hause gehen. Nein, ganz so einfach ist es nicht. Denn der Text hier, Matthäus 28, die Verse 18 bis 20, den haben wir schon sehr oft gelesen und da ist die Gefahr, wenn wir Texte oft lesen, dass wir oft das Wichtigste überlesen, dass wir manchmal am Zentrum vorbeilesen. Lesen wir gemeinsam Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Und hier lesen wir von dem Missionsauftrag. Und hier sagt Jesus Folgendes. Matthäus 28, 18 bis 20. Und wir werden jetzt versuchen, diesen Text mit 9 frischen Augen einmal zu lesen. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltzeit, bis an das Ende der Weltzeit. Amen. An wen ist dieser Auftrag gerichtet? Und ich habe diese Predigt gehalten und es kamen danach Menschen zu mir, die mir sagten, Daniel, also hier hat Jesus direkt zu seinen Jüngern gesprochen. Dieser Text für uns ist heute nicht mehr relevant, nicht mehr wichtig, denn Jesus spricht hier seine Gemeinde an und wir heute, ja, wir sollen zwar auch der Menschheit dienen, aber konkret das hier ist nicht unser Auftrag. Was sagt der Text? An wen spricht dir Jesus konkret? In Vers 16 lesen wir, und das ist der Kontext, dass Jesus zu seinen Jüngern spricht. Aber, wenn wir einige Verse zurückspringen, lesen wir, dass hier der Engel nicht nur die Jünger auf den Berg rief, sondern auch die Brüder. Das heißt, hier waren auf dem Berg nicht nur Jünger Jesu anwesend, sondern auch ein Teil der, das können wir sagen, der ersten Gemeinde. Und Jesus spricht hier also zu einer Volksmenge, Jünger und die Brüder der ersten Gemeinde. Und jetzt ist die Frage, wer ist ein Jünger heute? Ein Jünger ist heute eine Person, die Jesus Christus angenommen hat und ihm nachfolgt. Das können wir so definieren, wenn wir das Neue Testament lesen. Und wenn wir dann nochmal einmal genauer hineinschauen in die Definition des Auftrages, lesen wir, dass die Jünger damals den Auftrag gar nicht erfüllen konnten. Warum? Bis wann gilt der Auftrag? Vers 20. Bis an das Ende der Weltzeit. Und wer soll alles erreicht werden? Die ganze Welt. Und damals haben die Jünger fast, nach Hochrechnungen, die gesamte bekannte Welt erreicht, aber eben nicht ganz die gesamte Welt. Und dieser Auftrag gilt bis an das Weltende. Jesus beruft uns heute, diesen Auftrag auszuführen. Und jeder, der Christ ist, jeder, der sich für Jesus entschieden hat, ist automatisch ein Jünger, in anderen Worten ein Missionar, der diesen Auftrag erfüllen soll, möchte, sage ich mal besser. Worum geht es hier konkret in diesem Auftrag? Wir lesen hier von vier unterschiedlichen Aufträgen. Ja, der Auftrag ist gegliedert in vier Punkte. Was sollen die Jünger tun? Was sollen wir heute tun? Erstens, hingehen. Zweitens, mache zu Jüngern. Und drittens, was sagt der Text? Taufe sie. Und viertens, lehre sie zu behalten. Jetzt ist es so, und das ist interessant, wenn ich unterwegs war damals in Afrika, in Costa Rica oder auf den Philippinen und ich komme zurück und wir haben dort eine Evangelisation gehalten, dann fragen mich meine Kollegen ab und zu mal oder auch Freunde, Daniel, wie war denn die Evangelisation? Wie viele Menschen habt ihr getauft? Und wenn ich dann sage, ja weißt du, also in Afrika, in Kenia haben sich 67 Menschen für Jesus entschieden, dann bekomme ich öfter sowas zu hören wie, oh, Gott hat dich sehr gesegnet, es war doch eine sehr erfolgreiche Arbeit, lief doch sehr gut. Und wenn ich dann sage, okay, auf den Philippinen, ja, wir waren auf so einer kleinen Insel und da haben sich 4 Menschen entschieden für die Taufe, dann wird dann so gesagt, Daniel, woran lag es, was war los? 4 Menschen, naja, für die Philippinen ist jetzt nicht so viel. Okay, ich habe das Gefühl, dass es heute generell im Christentum, auch in der Eventgemeinde, uns zu oft um Taufzahlen geht. Ja, das ist auch interessant. Auch in der generellen Vereinigung, ja, da wird dann hochgeschaut, wenn der Prediger 20, 30 Taufzahlen hat, oh, was macht der anders als ich? Ja, ich muss da mal hingehen. Also es geht da oft so ein bisschen um die Zahlen. Okay, Zahlen sind wichtig, auch für Jesus. Aber was ist hier das Zentrum, was ist das Wichtigste von diesen 4 unterschiedlichen Aufträgen? Geht hin, macht zu Jüngern, lehret sie zu halten. Nee, taufet sie und lehret sie zu halten. Was ist das Wichtigste? Jetzt sagen einige, okay, wichtig ist, dass wir Menschen erreichen. Wichtig ist, dass die Menschen in die Gemeinde kommen. Und es gibt einige Gemeinden, die sind gefüllt bis auf den letzten Platz, was gut ist. Wenn wir zum Beispiel nach Amerika gehen, wir schauen uns andere Denominationen an, Willow Creek, Saddleback, da sind 12, 13, 15.000 Menschen an einem Sonntag zusammen. Und da wird dann gesagt, das ist Erfolg. Wenn unsere Gemeinde gefüllt ist, das ist Erfolg. Aber worum geht es hier Jesus wirklich? Was ist das Zentrum des Missionsauftrags? Und als ich das damals studiert habe, im Griechischen, ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. Denn es gibt nur eine Sache, die hier wirklich zählt. Im Griechischen haben wir hier nur ein Hauptverb. Und es geht hier um den zweiten Punkt. Machet zu Jüngern alle Völker. Darum geht es Jesus wirklich. Und das ist das Zentrum des Missionsauftrags. Es geht nicht primär um Taufen. Es geht nicht darum, dass wir so viele Menschen erreichen. Es geht nicht darum, dass viele Menschen zu uns kommen. Es geht auch nicht darum, dass wir so viele Menschen lehren, ausbilden. Es geht darum, dass Menschen Jesus annehmen und eine echte Beziehung zu ihm haben. Das ist das Zentrum des Missionsauftrags. Denn was bringt es uns, wenn wir tausende Menschen taufen und davon nur 50, 60 es letztendlich in den Himmel schaffen? Was bringt es uns, wenn unsere Kirchen überfüllt sind, wenn wir viele Menschen erreichen, aber die Menschen den Weg nicht in den Himmel finden? Es geht Jesus darum, dass Menschen wirklich eine echte Beziehung zu ihm haben. Das ist das Zentrum des Auftrags hier, den Jesus an uns heute richtet. Vers 20 endet mit einer Verheißung. Jesus sagt hier, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das nimmt uns die Last, das nimmt uns manchmal auch den Frust weg, denn Jesus sagt hier, schaut mal, ich übernehme für euch die Verantwortung. Ihr gebt euer Bestes, aber ich übernehme die Verantwortung. Der Erfolg letztendlich, den kann man nicht immer in Zahlen sehen, aber Jesus sagt, ich bin bei euch, wenn ihr treu seid, werde ich euch segnen. Vers 20 endet mit dieser tollen Verheißung. Wir sind alle von Gott berufen. Jeder Christ ist automatisch auch ein Missionar. Jetzt sagst du vielleicht, ja, also ich bin ja auch für Gott aktiv ab und zu und ich habe auch schon meine Freunde eingeladen in die Gemeinde oder ich habe diese und diese Aufgabe in der Gemeinde, aber so konkret Menschen von Jesus zu erzählen, konkret aktiv zu sein, ja, also mal ganz ehrlich, unter uns, ich bin mir ganz sicher, dass wenn Gott uns beruft zur Mission, mag es ja auch unterschiedliche Facetten haben, bin mir ganz sicher, dass wir oft auch unsere persönlichen Gegenargumente haben. Wenn Gott sagt, ich möchte, dass du deinem Nachbar Bibelstunden gibst und der Nachbar ist offen, der möchte Bibelstunden haben, dann haben wir vielleicht auch unsere Gegenargumente. Dann reagieren wir manchmal auch vielleicht ähnlich wie Mose oder wie Jeremia. Ich habe ja in einigen Teilen der Welt gearbeitet als Ausbilder für Mission. Und wenn man dann die Menschen fragt, also heute haben wir am Abend eine besondere Evangelisation und wir möchten gerne, dass du deine Freunde einlädst. Und dann kommen oft folgende Argumente. Also Daniel, weißt du, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe Angst, meine Freunde einzuladen. Ich habe Angst, Bibelstunden zu geben. Ich habe Angst, mein Zeugnis zu erzählen. Oder andere sagen, Moment mal, Daniel, wird nicht der Prediger dafür bezahlt, dass die Gemeinde wächst? Wir geben unser Geld, unseren Zehnten für den Prediger. Das ist doch seine Aufgabe. Oder der Gemeindeleiter, das ist doch sein Job, Mission zu betreiben. Andere sagen vielleicht, du weißt du, ich bin viel zu alt, ich bin viel zu jung. Das ist nicht mein Talent, das ist nicht das, was ich kann, was ich gelernt habe. Wir haben alle unsere Argumente, alle unsere Gegenargumente, da bin ich mir sicher. Jetzt ist es interessant, dass bei all diesen Gegenargumenten, wie bei Mose und Jeremia, wer steht da im Vordergrund? Gott oder wir? Wir stehen im Vordergrund. Wenn wir sagen, ich habe keine Zeit, ich habe vielleicht keine Lust, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich habe Angst, dass die Leute mich zurückweisen, das ist nicht mein Talent, nicht meine Fähigkeit, dann legen wir den Fokus auf uns selber. Wir konzentrieren uns auf uns. Unser Ich steht im Mittelpunkt, im Vordergrund. Aber wenn wir auf Gott schauen, wie wir das vorhin gemacht haben, wenn wir sehen, dass Gott uns befähigt, dann sieht die Sache ganz anders aus. Und ich möchte das einmal kurz in aller Illustration zeigen und ich bitte dafür, zwei Menschen nach vorne zu kommen. Genau, du schaust mich gerade an. Vielleicht kannst du kurz nach vorne kommen, der Martin auch. Ich brauche euch kurz mal. Ja. Wir wollen das einmal uns noch einmal veranschaulichen, darstellen. Also wir haben hier vorne zwei Menschen, Ihr dürft nebeneinander stehen, der Michael und der Martin. Und die haben beide besondere Eigenschaften und Fähigkeiten. Und ihr könnt gleich lesen. Was? Das gebe ich mal dir. Und das dir. Erstmal müssen Sie selber lesen, was draufsteht. Okay, jetzt dürft ihr einmal umdrehen, damit die Menschen das sehen. Okay, wir sehen, hier haben wir zwei unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten. Hier, von euch gesehen, auf eurer Linken, sehen wir jemanden, der pünktlich ist und er ist handwerklich begabt. Und auf der anderen Seite haben wir jemanden, der sehr kontaktfreudig ist, überzeugend, der hat ein fundiertes Bibelwissen, er kann reden, er ist rhetorisch begabt und natürlich, er ist auch freundlich. Und jetzt ist die Frage, wer von diesen beiden Menschen, wenn wir nur alleine die Gaben, Fähigkeiten, Talente anschauen, wer ist alleine von den Talenten mehr begabt, mehr befähigt zur Mission? Stimmen wir mal ab, okay? Wer ist für ihn? Keiner? Wer ist für die andere Person? Ja, ihr dürft euch ruhig melden. Es ist klar, okay. Wenn wir alleine die Gaben und Fähigkeiten anschauen, sehen wir, dass Martin einfach talentierter, mehr befähigt ist, auf Menschen zuzugehen. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Gehen wir mal in die zweite Runde. Jetzt ist es so, dass Martin kein Christ ist. Er glaubt nicht an Gott. Und Michael, er ist ein Christ. Er ist Adventist, er ist getauft. Jetzt nochmal die Frage. Wer ist jetzt berufen, wer ist jetzt befähigter für die Mission? Stimmen wir nochmal ab. Wer ist für Martin? Wer ist für Michael? Okay, ganz klar. Jetzt passiert Folgendes. Herr Michael, okay, er ist vielleicht nur pünktlich. Pünktlich ist sehr wichtig, ja. Er ist vielleicht nur pünktlich und er ist vielleicht nur handwerklich begabt, aber er setzt diese beiden Fähigkeiten für Gott ein. Er ist aktiv in der Mission. Er lädt seine Freunde ein zur Gemeinde, er gibt vielleicht seine erste Bibelstunde, er betet für jemanden, er gibt Bücher weiter, Prospekte und so weiter. Er ist für Gott aktiv. Und was passiert jetzt? Passiert Folgendes. Das passiert. Ich weiß, dass das in der Realität genauso aussieht, weil ich das selber erfahren habe in meinem Leben. Wenn ihr heute alles vergessen werdet, und ich weiß, ja, wenn der Prediger viel sagt, ist es manchmal schwer, sich das, den Kern zu merken, nehmt doch einfach einen Satz mit nach Hause, okay? Einen Satz. Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Nochmal, Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Noch einmal, ja? Okay, wenn wir wiederholen, können wir uns das besser merken. Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Danke euch. Wenn wir für Gott aktiv sind, wird Gott uns segnen. Wir werden neue Talente und Fähigkeiten bekommen und wir werden uns verändern, damit wir mehr Menschen für das Evangelium begeistern können. In meinem Studium in Bogenhofen, da gibt es verschiedene Praktikas. Also wenn man Prediger werden möchte, dann sollte man bei einer Pfadfinder mitarbeiten. Man sollte auch mal bei einer Kinderbibelwoche mitmachen. Also es gibt verschiedene Praktikas, die man durchlaufen sollte. Und eins davon war BE. BE steht wofür? Für Buch Evangelisation. Und es war immer schon so ein Grauen davor unter den Theologen, unter den angehenden Theologen damals. Also BE, ich weiß nicht, also das ist auf jeden Fall nicht meine Berufung, das ist auch nicht meine Befähigung, das kann ich nicht, aber wir müssen das ja machen. Ja? Also das schreibt unsere Lehranstalt vor und dann war der Sommer, wo ich dran war. Und ich sagte mir, Daniel, du machst das folgenderweise. Also du hast eine gewisse Zeit, in der du die Sache abhaken möchtest. Also du ziehst das Ding durch, 6 Wochen, 350 Stunden, das heißt pro Tag, 10, 15 Stunden, zieh das Ding durch, du verdienst gut Geld und dann bist du raus aus dem Schneider. Das war meine Einstellung. Und so ging ich dahin, an Krems, nach Krems, an die Donau und fing dort an, von Haus zu Haus zu gehen. Ich hatte das vorher so in diesem Rahmen noch niemals gemacht. Bücher verkaufen, hatte eine schwere Tasche, 10, 15 Kilogramm schwer, es war draußen, 40 Grad, unheimliche Hitze. Und dort ging ich von Haus zu Haus. Ich klingelte und ich hoffte, dass die Leute meine Tasche leer kaufen werden. Und ich hoffte, dass ich reich werden würde durch diese Arbeit. Und ich weiß noch ganz genau, es war einer dieser Tage, es war schon fast Feierabend, 5, 6 Uhr, und ich kam an dieses Dorf, an die letzte Haustür, ihr wisst, was gleich kommt, das sind immer diese BE-Erfahrungen, und ich klingelte da und dann war diese nette Frau da, machte mir auf und ich war gleich in der Wohnung drin, saß an dem Küchentisch und dort saß ich in diesem großen, breiten Mann. Ich sah ihn dort und er hatte leider nichts an, also oben ohne, und er schaute mich an und auf einmal veränderte sich sein Blick. Und er brüllte mich an und er schrie mich an und sagte, was machen Sie hier, wer hat Sie reingelassen? Und er drückte mich mit seinem dicken Oberkörper aus der Haustür hinaus. Das war kein schönes Erlebnis, aber als BE, naja, muss man halt da durch. Irgendwie verstand ich nicht, warum meine Kollegen, meine Freunde, meine anderen Theologiestudenten, die verkauften die Bücher, aber ich machte Minus und ich wusste nicht, was bei mir falsch lief. Naja, ich dachte, okay Daniel, vielleicht musst du ein bisschen warten, deine Strategie ändern, dein Verkaufsgespräch ändern. Und da war dieses Schild, wieder eine Haustür und ich sah dieses Schild, Achtung Hund. Naja, als BE darf man vor Hunde keine Angst haben, also dachte ich, okay, ich klingel, die Tür war auf und der Hund kam raus. Naja, und der Hund versuchte mich zu beißen und ich dachte, was soll ich jetzt hier machen? Der Hund versucht mich zu beißen, soll ich auf die Frau warten? Okay, ich renne lieber weg. Der Hund hinter mir her und versuchte mich immer wieder zu beißen und ich lief durch die Häuser und der Hund folgte mir, ließ nicht los. Ich dachte jetzt, also die Leute schreien mich an, der Hund will mich beißen und was soll ich hier, Gott? Was ist dein Plan für mich? Das kam aber alles noch viel schlimmer. Ich hatte einen Hausbesuch vor mir und fragte in der Nähe jemanden, ob ich meinen Laptop, mein Notebook vor der Haustüre stehen lassen könnte. Ich sagte einfach, also ich habe da einen Hausbesuch, kann ich vielleicht den Laptop hier stehen lassen? Ich komme nachher wieder, hol ihn ab. Und ich sprach mit dem Mann, es war kein Problem, er sagte, ja, kommen Sie gleich wieder, hier ist ja unser Vorgarten, hier kommt keiner hin, das passt schon. Und so kam ich von einem Hausbesuch nach 1-2 Stunden wieder und wollte gerade meinen Laptop nehmen, als eine andere Person aus dem Haushalt aus der Tür kam und mir sagte, stopp, 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 geht nicht dahin, da ist eine Bombe drin. Ich sagte, was? Das ist mein Laptop, da ist keine Bombe drin. Ich habe gerade hier mit jemandem gesprochen, ich habe den da hingestellt. Nein, da ist eine Bombe drin, geht nicht näher, wir haben schon die Polizei gerufen. Und ich drehte mich um und ich sah, wie die Polizei ankam. Und natürlich wurde der Laptop untersucht, im Laptop war natürlich keine Bombe, das war mein Laptop. Aber da ich meine Lizenz nicht richtig von den Organisatoren bekommen hatte, wurde ich abgeführt, nach Hause gefahren und dann gab es eine hohe Geldstrafe. Und ich dachte, Herr, was soll ich hier machen? Ich quäle mich hier schon 2-3 Wochen, die Leute schreien mich an, ja, werfen mich aus der Wohnung hinaus, die Hunde verfolgen mich, jetzt denken die Leute, ich habe irgendwie noch eine Bombe, also was soll ich hier machen? Und ich ging in diesem Moment auf die Knie und ich sagte zu meinem Vater im Himmel, Herr Jesus, zeig mir, was ist dein Plan für mein Leben? Was soll ich hier machen? Was möchtest du von mir? Und auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Daniel, du bist nicht hier, um reich zu werden. Du bist nicht hier, um Bücher zu verkaufen. Du bist auch nicht hier, um die Zeit einfach abzuhaken. Du bist hier, Daniel, um anderen Menschen zu dienen. Du bist hier, um andere Menschen zu Jesus zu führen. Ja, natürlich, Gott, das stimmt, aber Daniel, das ist deine Berufung. Geh und führ das aus. Und auf einmal, wo ich diese Berufung angenommen hatte, hatte ich Frieden in meinem Herzen. Ich sagte, Gott, ich bin bereit, ich werde das tun. Jetzt geht es mir nicht mehr darum, dass ich Bücher verkaufe, jetzt geht es mir darum, dass ich Bibelstundenkontakte bekomme. Am nächsten Tag, ja, ich war gut gelaunt und ich war froh, ich hatte Frieden in meinem Herzen, da war Sinn und Hoffnung da. Und da ging ich zu diesem Tattoo-Laden, Sweet Pain. Ja, süßer Schmerz übersetzt. Und da war diese Frau, ja, völlig mit Piercings und Tattoos übersät. Dann ging ich hinein und ich dachte, okay, das ist mein Bibelstundenkandidat. Jetzt geht's los. Meine erste Seele für Gott. Und ich stellte ihr die Bücher vor und wollte eigentlich gleich über das Geistliche reden. Und da sagte sie zu mir, Daniel, ich würde gerne die Bücher komplett kaufen. Was? Ja, komplett. 800 Euro. Hier ist die Unterschrift. Ich kaufe die Bücher komplett. Ich sagte, was? Sie wollen, und ich war so am Zittern, ja. Also es fiel mir so schwer, die Unterschrift, ich muss ja auch eine geben, zu leisten. Und in den nächsten Tagen verdiente ich so viel Geld, an einem Tag, wie ich manchmal verdiente in einem Monat, wo ich vorher in der Fabrik gearbeitet hatte, um meine Studiengebühren zu finanzieren. Gott hatte mich so sehr gesegnet, aber es geht mir gar nicht ums Geld, sagte ich meinem Gott im Gebet. Es geht mir doch um Menschen. Und dann in den nächsten Tagen, es war einer dieser Tage, wo wir gut verkauft hatten. Ich war mit einem Freund unterwegs und wir sagten, okay, wir werden noch eine Viertelstunde arbeiten. Es ist gleich 16:45 und wir machen dann Feierabend. Und da schlug mein Freund vor, Daniel, wie wäre es, wenn wir uns einmal nochmal an Gott richten? Wie wäre es, wenn wir noch einmal beten? Vielleicht hat Gott heute mit uns etwas Besonderes vor. Und so kamen wir beide im Gebet zu Gott und wir sagten Gott, wir wollen heute noch eine Viertelstunde arbeiten und dann machen wir Feierabend. Und wenn du uns etwas schenken möchtest, einen besonderen Menschen, wir sind offen. Und ich schaute auf die Uhr, es waren noch 10 Minuten, 5 Minuten, 3 Minuten, 2 Minuten. Und bei 2 Minuten waren noch 3 Haustüren da. Und wir gingen zur ersten Haustür, Tür auf, hallo, Tür zu. Zweite Haustür, keiner da. Dritte Haustür, da macht uns so ein großgewachsener junger Mann, vielleicht Anfang 30 auf, hat eine Brille auf und schaut uns freundlich an und sagte, was wollen Sie, was machen Sie hier? Und ja, wir machen halt unser Ding, unser Verkaufsgespräch an der Tür. Aber wir merken, irgendwie ist er nicht so interessiert. Aber naja, wir wollten ja Gott auch irgendwie, vielleicht wollte Gott ja irgendwas mit uns machen. Vielleicht wollte ja Gott uns etwas zeigen. Und auf einmal fragten wir, dürfen wir reinkommen? Und er sagte ja. Und wir waren auf einmal drinnen und saßen an dem Familientisch. Die beiden Kinder dort wurden gerade von der Mutter gefüttert. Und wir saßen da und haben zugeschaut. Gedacht, was sollen wir jetzt machen? Und halt über die Bücher weitergeredet. Wir haben auch tolle Kinderbücher. Vielleicht interessieren sie ja. Ja, vielleicht für ihre Kinder. Auf einmal fragte mein Freund, der auch BE war, Folgendes. Glauben Sie an Gott? Und diese Frage hatte damals alles verändert. Die Frau schaute uns an und auf einmal sehe ich, wie eine Träne ihr Gesicht hinunterkullerte. Und ich verstand nicht, was los war. Und sie sagte uns, wir sind auf der Suche nach jemandem, der uns das Wort Gottes erklären kann. Wir beten schon seit Wochen, seit Monaten dafür, dass Gott uns jemanden sendet, der uns das Wort Gottes erklärt. Und ich konnte meine Freude gar nicht unterdrücken und ich war so bewegt und ich hatte mich so gefreut, dass Gott uns dahin gesendet hat, dass ich unter dem Tisch versuchte, meinen Freund ja, so einen Stoß zu geben mit meinem Fuß und ich glaube nicht, ich glaube, ich habe die Frau getroffen, nicht den, nicht meinen Freund. Wir waren so bewegt von der Situation, dass Gott uns dazu eine suchende Familie hingesandt hatte und wir sagten gleich, ja, gerne, also wenn ihr wollt, können wir gleich heute Abend, morgen Abend anfangen mit der ersten Bibelstunde. Ja, komm vorbei. Da waren wir da am nächsten Abend und die Bibelstunde, man sagt ja ungefähr 30, 40 Minuten, dauerte 3 Stunden. Wir wollten nach Hause gehen, aber wir sagten, nein, bleibt hier, weiter, wir können nicht genug bekommen vom Wort Gottes. Diese Menschen haben das Wort Gottes aufgenommen, wie ein trockener Schwamm Wasser aufnimmt. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie vorher erlebt. Menschen, die so auf der Suche sind. Dann haben wir die Bibelstundenreihe, ja, jeden Tag, baff, die Bibelstunden gegeben. Die Menschen haben Jesus angenommen als ihren persönlichen Erlöser und sind in die Gemeinde auch gekommen, in Kontakt und sind heute noch dabei. Und das war ein Segen, den ich mein Leben lang nie vergessen habe. Eines Tages sagte die Frau noch ganz zufällig so nebenbei, du Daniel, ich würde auch gerne noch ein paar Bücher von dir kaufen. Und sie machte den Katalog auf und auf jeder Seite wählte sie 1-2 Bücher aus. Und ich sagte, Moment, wir sind nicht hier, um Bücher zu verkaufen, wir sind hier, um ihnen Jesus zu geben. Es war eine Erfahrung, die mein Leben verändert hat. Ich habe erkannt, dass Gott Menschen beruft, auch wenn sie nicht dazu befähigt sind. Ich war damals nicht befähigt, aber Gott hat mich berufen. Und ich habe gesagt, Gott, hier bin ich, sende mich. Und ich möchte dahin gehen, wo du mich haben möchtest. Ich bin mir ganz sicher, dass Gott auch einen besonderen Auftrag an dich ganz persönlich hat. Ich weiß nicht, mit welchen Menschen du in Kontakt bist, vielleicht mit Freunden, Arbeitskollegen, mit Nachbarn, mit der Familie, mit Menschen, die du zufällig triffst. Du hast ein bestimmtes Umkreis, du hast ein bestimmtes Umfeld, das dann du erreichen kannst. Menschen, mit denen du vielleicht täglich, wöchentlich oder einmal im Monat in Kontakt bist. Und genau diese Menschen hat Gott dir geschenkt, damit du mit ihnen arbeitest. Jetzt sagst du wieder, ja Daniel, aber Moment, wir haben heute gelernt, was haben wir heute gelernt? Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenden. Und weil du berufen bist, wird Gott dich auch befähigen. Und ich weiß nicht, was dein Auftrag ist. Vielleicht möchte Gott, dass du jemanden Bibelstunden gibst. Vielleicht möchte Gott, dass du jemanden einlädst zur Gemeinde. Vielleicht möchte Gott, dass du für jemanden konkret betest. Vielleicht möchte Gott, dass du jemanden ein Buch schenkst. Oder vielleicht möchte Gott auch einfach, dass du jemanden erzählst, wie du ihn, wie du Gott gefunden hast. Es gibt heute viele Möglichkeiten, für Gott aktiv zu sein. Mission ist so umfangreich. Aber ich weiß, dass Gott einen Plan hat für dein Leben. Und ich weiß, dass Gott auch dich konkret in deiner Zelle, in deinem Umfeld gebrauchen möchte. Jetzt ist die Frage, bist du bereit? Möchtest du dich von Gott gebrauchen lassen? Möchtest du sagen, wie Jesaja, Herr Jesus, hier bin ich, sende mich, wo immer du mich haben möchtest. Wenn du den Ruf Gottes annimmst für dein Leben, wirst du große Erfahrungen mit Gott machen. Und das machst du wahrscheinlich schon. Vielleicht bist du auch schon aktiv für Gott. Vielleicht hast du schon Menschen in die Gemeinde gebracht. Vielleicht hast du schon für Menschen gebetet. Vielleicht hast du schon Bibelstunden gegeben. Dann mach es weiter. Aber wenn du es noch nicht getan hast, fang an. Denn du bist Missionar in der Gemeinde Gottes. Wenn es dein Wunsch ist, wenn du heute sagst, ja, Herr Jesus, ich möchte für dich arbeiten, zeige mir deinen Plan. Vielleicht kennst du auch schon den Plan Gottes. Wenn du aber heute sagst, Herr Jesus, ich möchte für dich arbeiten, dann bitte ich dich jetzt, deine Hand zu heben. Wenn du sagst, Herr Jesus, ja, ich möchte für dich arbeiten, dann hebe jetzt deine Hand. Beten wir gemeinsam. Herr Jesus im Himmel, wir danken dir, dass du uns befähigst. Herr Jesus, wir sind deine Kinder und du hast uns erlöst mit deinem teuren Blut. Für all die Sünden, die wir getan haben, bist du gestorben. Herr, und wir sind sündige, schwache Menschen und wir können nicht aus eigener Kraft. Aber Vater, weil du uns diesen Auftrag gegeben hast, weil du der Schöpfer des Universums bist, wirst du uns auch befähigen. Du wirst uns Talente schenken, Zeit schenken, du wirst auch die Angst nehmen. Und du wirst uns auch zeigen, was wir konkret wann tun können. Herr Jesus, du hast gerade die Hände gesehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns konkret in dieser Woche zeigst, was wir für dich tun können. Und danke, Vater, dass du dich uns offenbaren wirst. Amen.